Diese Folge ist gesponsert von Upstars Energy. Als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, Leute, habe ich immer gesagt, wenn mal ein Sponsor kommt, dann muss das ein Sponsor sein, wo ich 100% hinterstehe. Hinter dem Sponsor und hinter dem Produkt, hinter dieser Marke. Und das ist bei Upstars Energy definitiv der Fall. Upstars Energy sind Koffeinbonbons, die es in verschiedenen Geschmäckern gibt. Und jetzt gerade so gegen Jahresende, da wird das mit dem Licht sowieso ein bisschen mau. Da ist es ganz wichtig, dass wir, der menschliche Körper, ein bisschen Vitamin D zu uns nehmen. Und das ist bei Upstars Energy der Fall. Was viele nicht wissen, in den Vitamin D-Bonbons ist nicht nur Vitamin D drin, nein, es ist auch Zink und Vitamin K2 drin. Ihr könnt euch natürlich an der TikTok-Challenge von Upstars Energy beteiligen und könnt euer Poloch sonnen oder ihr holt euch die Vitamin D-Bonbons. Ist übrigens mein absoluter Favorite neben den Spermien. Und wenn ihr jetzt auf upstars.de klickt, seht ihr diese Starter-Packs. Und ihr braucht noch nicht mal tief in die Tasche greifen. Ihr besorgt euch einfach mal ein Starter-Pack und dann testet ihr mal alle Geschmäcker durch. Es gibt verschiedene Geschmäcker wie Matcha Lime, Tropical Lime, Guarana Cherry, Spearmint oder mein absoluter Favorite, Vitamin D. Klickt mal einfach drauf, bestellt euch mal ein Pack und wie gesagt, probiert es einfach mal aus. 2 Bonbons ist der Koffeingehalt von einem Kaffee und es wirkt sehr, sehr schnell. Wir sind stolz und dankbar, dass Upstars Energy unseren Podcast sponsert. Bleibt gesund, bleibt sicher und übersteht den Winter am besten mit Vitamin D.
You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt oder jetzt sehen oder hören könnt, der Chris ist heute leider nicht mit dabei. Der Typ, der in seinem Lebenslauf unter Fähigkeiten gern mal Hodenhochstand beidseitig angibt, ist mal wieder im Urlaub. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letztes Mal diesen Luxus hatte, im Urlaub zu gehen. Brauche ich auch nicht. Hier sitzen ist wie Urlaub. Naja, aber es sei ihm gegönnt. Chris befindet sich gerade für eine Woche auf Sardinien und genießt dort die Sonne. Was der Chris allerdings jetzt nicht weiß, wir haben momentan hier 25 Grad seit 3-4 Tagen und dementsprechend hätte er sich das Geld doch sparen und schenken können. Naja, nichtsdestotrotz, ihr habt heute mit Sicherheit in dem Titel oder wie ihr in dem Titel schon mit Sicherheit festgestellt habt, heute die Octagon-Folge in Frankfurt. Bevor wir zu dieser Folge kommen, muss ich aber kurz was sagen. Und zwar ist das ein kleiner Life-Hack, ein kleiner Tipp von einem, ja, in die Jahre kommenden weißen Dude, der jetzt der jüngeren Bevölkerung oder die jetzt auch mit so einem geilen Hobby wie wir hier im Podcast oder YouTube anfangen wollen, einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben möchte. Wenn ihr also Equipment kauft, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, kleine Funkansteckmikrofone, dann lasst mich euch sagen, schaut nicht auf den Cent. Man kennt das von Werkzeug. Kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ich bin in diese Falle hineingetappt. Ich habe, und jetzt brauchen alle nicht die Augen verdrehen und die Hände hochreißen und schreien, oh, ich habe auf Temo für 6,60 Euro 2 Funkmikrofone gekauft und habe gedacht, komm, probier's doch einfach mal. Weil ich habe schon mal auf Temo Elektrokram gekauft, der eigentlich wirklich ganz gut war. Aber das war wirklich ein Griff ins Klo. Ich habe mir diese Mikrofone kommen lassen oder habt mir die zuschicken lassen und habt die auch hier vor Ort ausprobiert und die waren ganz gut, tatsächlich. Allerdings, sobald du in einer großen Menschenmenge, sagen wir mal so, unterwegs bist oder es ist eine erhöhte Lautstärke, klingt so, als würdest du den Kopf in einer Blechbüchse halten. Also die Videos, die wir jetzt dort aufgenommen haben, kann ich euch beim besten Willen nicht zeigen, nicht antun. Es bringt wirklich nichts. Wir können dann eine Stummfolge rausmachen oder ich kann euch einfach nur Untertitel drunter schreiben. Aber für die, die den Podcast nicht sehen, sondern nur hören, ist es eine Vergewaltigung beider Ohren. Also wirklich. Ist nicht schön, wirklich nicht. Deswegen sitze ich jetzt hier, um ein wenig euch mit teilhaben zu lassen. Wir haben 2, 3 Interviews. Die spiele ich auch gleich mit ein. Und zum Schluss wird sich der Chris auch noch persönlich an euch wenden mit einem schönen Video. Oberkörperfrei, also für die Ladies und für die Herren aufgepasst. Gibt's was fürs Auge. Aber ich kann leider nicht den Weg vom Auto, von der Autofahrt bis zum Schluss zur Pressekonferenz euch hier vorspielen. Das geht leider nicht. Deswegen sitze ich jetzt hier, um einmal kurz mit euch zu erzählen, was passiert ist. Wir sind zum dritten Mal nach Octagon oder zur Veranstaltung Octagon gefahren. Die ersten beiden, für die Hörer, die es jetzt nicht mitbekommen haben, waren in Köln und in Oberhausen und die waren auch wirklich super organisiert. Und wir sind dann nach Frankfurt gefahren an einem Samstagmorgen, gut gelaunt, bei gutem Wetter, sind auch gut durchgekommen, haben zwischendurch da auch schon mal was aufgenommen, aber ja, wie gesagt, war nichts. Wir sind dann ins Hotel gekommen.
Ich bin nur am Kacken.
Komm rein, du geiler Typ. Ich lade noch ein bisschen mein Handy.
Ja, kannst du machen. Ja. Ich habe eine komplett andere Bude.
Ja.
Ich habe eine fette Badewanne. Ich habe einen Balkon. Dass du hier so ein kleines Scheißzimmer hast, wusste ich gar nicht. Also bei mir, guck mal, ey, bei mir ist der ungefähr geht bis hier.
Ja, ich bin ja auch bescheiden.
Und da hinten sitzen so 2 Konkubinen bei mir.
Ja, ich weiß, aber ich bin ja auch bescheiden. Ja. Also, ich habe denen gesagt, bitte gebt mir ein Zimmer, das nicht so trotzig ist. Gebt dem Hof ein Trotzzimmer.
Auch hier das Klo, also ist doch richtig. Das
sieht aus wie so eine
Flugzeugkabine.
Wie so ein Wohnmobil.
Also da, bei mir geht es hier so runter. Ich muss da so ein paar Stufen, so Marmorstufen herab.
Carrera-Marmor nämlich.
Ja, Leute, wir sind da.
Ja.
Und Chris lädt jetzt noch ein bisschen sein Handy auf. Wie lange brauchst du denn, bis dein Handy aufgeladen ist?
Oh, 2 Stunden.
Und dann machen wir ein bisschen noch was essen gehen und dann geht's los.
Ja.
Rumble in the Bronx, sag ich mal. Aussicht auch geil, guck mal hier. Ihr habt die Autobahn. Ich habe komplett eine andere Sicht. Direkt auf so einem schönen Park. Naja. Bis später. Und sind dann mit der Bahn weiter, nachdem wir kurz uns eingecheckt haben und kurz ein paar Handys aufgeladen haben, sind dann weiter zur Messe Frankfurt und sind dann mit der S-Bahn gefahren. Und für die Storys vom Chris verfolgt haben, wir hatten einen kleinen, ja nicht Zwischenfall, aber wir hatten ein kleines lustiges Aufeinandertreffen mit der Zugführerin von der S-Bahn, denn ich und Chris, wir stehen eigentlich nicht richtig im Leben, weil wir wissen nicht, wo kauft man eigentlich S-Bahn-Tickets. Also früher konnte ich hier mein Monatsticket am Kiosk kaufen, jeden Monat, und vorne beim Fahrer kannst du wohl heute auch, aber wie gesagt, ich bin lange nicht mehr Bahn und Bus gefahren. Und dann sind wir dahin und dann hat sie gesagt, komm, steigt einfach ein, ich gucke da jetzt nicht so drauf. Und da muss ich sagen, das ist mir, ich habe mal nachgedacht, noch nie in meinem Leben passiert. Ich bin als Kind und als Jugendlicher und auch hinterher als Erwachsener oft mit der Bus und mit dem Zug gefahren und ich habe nie einen Busfahrer oder eine Busfahrerin getroffen, die so kulant war, die so gesagt hat, komm, ey, heute ist eh nichts los, steigt ein. Hut ab an diese junge Frau. Weil für mich waren immer so die Busfahrer immer so genervte Typen. Deswegen habe ich ich habe 2 Hunde, ich habe 2 Jack Russell. Der eine von denen, ist kein Scherz, heißt Busfahrer, weil der mich pausenlos genervt hat und weil er eine richtige Nervensäge ist. Deswegen habe ich ihn Busfahrer genannt. Und er ist auch zum Teil auch manchmal selber genervt. Jetzt im Alter wird er langsam ruhiger, aber für mich waren Busfahrer immer so, ach, die machen einfach nur, weil sie nichts, ich will jetzt keinen vor den Kopf stoßen, ne, wenn einer jetzt dabei ist, der Busfahrer ist. Aber für mich war das immer so, die sind nicht, die haben nie gute Laune. Versteht ihr, was ich meine? Diese Frau hatte wirklich gute Laune. Und wie gesagt, 6er im Lotto, wir sind umsonst Bahn gefahren in Frankfurt. Wir sind auf jeden Fall in der Messehalle angekommen, sind durch, die Akkreditierung hat prima geklappt, war auch sogar eine halbe Stunde, bevor wir eigentlich vor Ort sein sollten. Und dann sind wir durch in die Festhalle Messe und der Chris, der alte Stelzbock, hat natürlich dann auch wieder Fotos mit den zwei Monster Girls gemacht. Und direkt nachdem ich die Fotos gemacht habe, hat er auch direkt gesagt, ey, schick mal. Meine Güte, was ein Typ, ehrlich. Ey. Was ein Stelzbock. Naja, wir waren auf jeden Fall drin und sind dann runter in die Katakomben und sind da so rumgelaufen. Und ich muss sagen, es war sowas von verwirrend. Also von Köln und Oberhausen, da war die Organisation so straff, dass wir wirklich wussten, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Es war alles ausgelegt. Da Festhalle Messe Frankfurt, also die Festhalle Frankfurt war so ein Labyrinth. Wir sind sogar mehrfach im Kreis gelaufen. Also wir standen vor verschlossenen Türen, sind zurück. Es war, ich kann es euch gar nicht beschreiben. Es war wirklich nicht angenehm, sich da zurechtzufinden. Und dann wurden wir natürlich rausgeschmissen aus den Katakomben, weil, ganz neue Änderung, die Presse nicht mehr zugelassen ist. Und für die, die jetzt die letzten zwei Octagon-Folgen mit uns miterlebt haben, wissen, dass wir zu 90% unten in den Katakomben sind. Da, wo der Staff ist, da, wo die Fighter sind, da, wo die Trainer sind, da, wo sie sich warm machen, da, wo eigentlich die lockere und ruhigere Atmosphäre herrscht, von der Lautstärke her, konnten wir nicht mehr rein. Und das war natürlich ein ziemlicher Bummer. Wir haben da mit dem Organisator gesprochen. Der wurde auch erst am Samstagmorgen darauf informiert, dass das nicht mehr der Fall ist. Und somit wurden wir auf die Plätze verwiesen. Das heißt, wir waren in der Presselounge und konnten da und mussten da zum Teil auch die Kämpfe in der guten Sicht, muss ich sagen, beobachten. Es gab eine Möglichkeit in der Halle, wo die Pressekonferenz abgehalten worden ist, Kämpfer zu interviewen, aber auch da war es ziemlich laut. Es wurde eine eigene Wand aufgestellt. Nur bringt es nichts, die Wand aufzustellen direkt hinter dem Publikum. Also alle, die schon mal in einer geschlossenen Atmosphäre waren mit 10.000 Menschen, wo laut Musik gespielt wird, ich muss euch, glaube ich, nicht erklären, wie laut es da war. Wir haben zwei Interviews führen können, aber das war wirklich nicht schön. Das eine, was ich jetzt gleich einspielen werde, ist von einer jüngeren Kämpferin, die beim Projekt Y teilgenommen hat. Projekt Y war ein Projekt, wo Frauen, also das war wie gesagt nur für Frauen, wo Frauen daran teilgenommen haben und wurden innerhalb von 3 Monaten auf ihren ersten MMA-Kampf auf Octagon jetzt hier in Frankfurt vorbereitet. Das heißt, es gab Frauen oder fast alle Frauen hatten keine Vorerfahrung mit Kämpfen. Da war eine Personal Trainerin bei, da war eine mal bei, die hat irgendwie Gewicht gehoben, aber keine hat irgendwelche Kampferfahrungen und die wurden 3 Monate lang von einem bestimmten Gym trainiert auf diesen Tag hin und wir hatten dann eine Gewinnerin gefragt. Das heißt, die Kämpferinnen oder Kämpfer kommen dann nach dem Kampf, gehen die direkt zum Medical Check. Dort wird alles getestet und dann eigentlich gehen sie zurück in ihre Kabine und haben sie dann abgefangen und sind dann mit ihr nach draußen. Ich muss dazu sagen, wir hatten noch nicht diese Plusgrade, die wir jetzt momentan haben, sondern da war es noch ein bisschen frisch. Die junge Dame, auch nochmal Respekt und Danke daran, dass sie daran teilgenommen hat an diesem Interview, hat dann sich schnell eine Hose übergeworfen und ist dann mit uns nach draußen und hat dann ein Interview direkt vor der Halle, vor der Tür gegeben, weil es in der Halle, in dem Flur, vor dieser Wand, die uns zur Verfügung gestellt worden ist, es wirklich nicht funktioniert hat. Es ging halt nicht. Zu dem Zeitpunkt waren die Mikrofone auch noch akzeptabel, ihr werdet es gleich hören, aber alles andere. Ich bin froh, dass ich mein Handgerät mitgenommen habe und ich glaube, wir bleiben auch bei diesem Handgerät. Ich schalte euch jetzt einfach mal das erste Interview rein und dann hören wir uns gleich wieder. Ja.
So, hi. Ruft derjenige, der kam zum Podcast, der kennt das. Diesmal haben wir hier zu Gast
Laura, hallo.
Und die Laura war mit ihrem Team natürlich. Stellt euch mal alle vor.
Ich bin der Ben, servus.
Arne, Max Sweeney.
Frau Tedeschi, hallo.
So, wir haben erstmal hier gerade einen Bombenkampf hingelegt bei Octagon. Vorzeitig in der ersten Runde. Rear Naked Choke, Mata Leão. Ich bin extrem beeindruckt gewesen, weil nach so einer kurzen Trainingszeit richtig heftig, also dein Team, also die sind nicht so ganz schlecht, ne?
Nee, also ich würde sagen, ich habe das beste Team und ich bin da auch sehr dankbar. Also wirklich nochmal an euch, ihr seid ein super Team. Also jeder, der in München und Umgebung wohnt, ihr wisst, wo ihr in Zukunft trainiert, Munich MMA. Ne? Und wie ich sehe euch da nicht, dann komme ich und hole euch. Und dann wird es genauso wie hier. Nee, Spaß beiseite, aber wirklich ein richtig geiles Team, super Vorbereitung, was ich auch sehr lobe. Der Ben ist immer mit gewisser Ruhe und Entspanntheit rangegangen, hat mich nie zu krass gepusht, mich nie zu oft zu weinen gebracht. Also Tränen sind ja geflossen, aber es war immer so, hey Laura, das und das, Fokus, du machst das, das sind die Kombis, konzentriere dich auf das, was du kannst. Und das ist wichtig, nicht alles auf einmal machen, sondern immer auf das konzentrieren, was man kann. Weil wenn man das macht, dann hat man höhere Chancen. Weil wenn man alles nur halbherzig kann, aber eine Sache richtig gut, dann überwiegt es.
Ich sehe ja schon die nächste MMA-Trainerin stehen, weil das ist auf jeden Fall 1:1, aber die Trainer, was die Trainer die eingeprügelt haben, auf jeden Fall. Auf jeden
Fall. Verkaufen das, das wird das jetzt von mir.
Auf jeden Fall. Nein, erstmal wirklich sehr beeindruckend, der Kampf. Das ist jetzt hier nichts Fishing for Compliments und so, das war ziemlich gut, weil ich mache seit 2011 MMA und wir haben Leute im Ring gehabt, die haben viel länger trainiert und haben viel größere Welle gemacht vorher und sind manchmal so hart eingebrochen, was natürlich für den Trainer sehr enttäuschend ist und nachhinein für den Kämpfer natürlich auch. Und das war jetzt, das war richtig, richtig großes Kino. Es hat von außen so ausgesehen und das war schon mächtig für so viele Leute in der Halle. Dieser Druck vorher, wir haben euch ja vorher schon gesehen und so cool wie ihr vorher wart, habt ihr das Ding auch über die Bühne gebracht, obwohl es mit Sicherheit innerlich ein bisschen anders aussah.
Ja, klar.
Wenn die Tür zugeht, ist es schon dann ein bisschen anders.
Ja, ich glaube, dass bei mir war es ja auch noch irgendwie, also ich glaube, das ist noch was anderes, wenn du am, also ich habe das jetzt so ein bisschen gefühlt, ich durfte als erstes rein. Ich weiß nicht, ob das dann danach ein anderer Unterschied, ob das einen Unterschied macht, ob man danach reingeht, als erstes reingeht. Ich habe ja ihren Walk gesehen und ich glaube, dass man sich, wenn man sich so ein bisschen versucht, auf den Gegner auch einzurufen und zu wissen, okay, gut, das könnten vielleicht seine Stärken sein. Wir können halt jetzt in diesem Format, wo wir gerade sind, können wir nicht sagen, jetzt klar, anhand von diesem Kampf kann man sagen, okay, gut, die hat jetzt eine gute Rechte in den 3 Runden, aber es ist ein Kampf. Der sagt nicht viel über deinen Körper, also dein allgemeines Können raus, weil nur weil du zum Kampf 5 Rechte geschlagen hast, heißt es nicht, dass du im Finale nicht gute Low-Kicks machst. Also du weißt es nicht, was halt kommt und deswegen ist es halt wirklich auch so ein 50-50-Ding, das funktioniert, was man sich einbrockt, aber ja, hat funktioniert.
Gute Analyse. Ja. Nur so, ich sag, das ist schon ziemlich gut. War sie leicht trainierbar?
Ja, würde ich sagen. Sie hat immer gut gehört, sie war sehr zuverlässig, sie hat sich an die Absprachen gehalten und dann macht es natürlich auch mehr Spaß. Ist natürlich auch für uns eine Zusatz, ich will nicht sagen Belastung, aber halt eine Zusatzaufgabe neben dem ganzen normalen Trainingsbetrieb. Wir haben sie natürlich nicht nur einfach in die Gruppe geschickt, sondern haben versucht, sie halt wirklich einzustellen und sie hat perfekt den Gameplan umgesetzt. Also Gameplan war erste Treffer setzen, Takedown. Wenn es an die Käfig geht, Hände schließen, runter, systematisch in die Mount vorarbeiten, auch hart aus der Mount schlagen, sie dreht sich rum, Doppel-Underhooks ausstrecken und schlagen, wenn sie das Kinn hochmacht würden. Und der Kampf ist 1:1 so gelaufen. Also ich bin super stolz auf die Laura, es tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid für die Sandra. Ich hätte mir gewünscht für alle 4 Mädels, dass sie zeigen können, was sie ja trainiert haben. Ich bin mir sicher, die Sandra hat auch ordentlich sich was erarbeitet in der Zeit. Und das war ja, aber das ist die Gefahr, die geht jeder, wenn er da reingeht. Ja.
So sieht's aus. Also zwei gehen rein, im besten Fall gewinnt einer und der andere verliert, aber das ist Teil des Spiels. Ne? Da merkst du ja dann auch später draus, wenn ein Champion rausgeht, dann musst du dann halt wegschlucken oder nicht. Ne? Also lässt es danach oder sagst, oh geil, ich bin auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht, ich will nochmal rein. Wenn man gewonnen hat, ist es ja immer leicht, auch so ein bisschen so von oben, ja, schon toll, ist toll gelaufen. Verloren, das ist dann immer ein bisschen anders. Ne? Aber das ist so, ich habe da gar keine Bedenken, also so von der Psyche her, weil so richtig Respekt. Diese Geschichte mit diesem Projekt Y, wie ist das dazu gekommen bei dir?
Also es war ganz interessant. Ich habe tatsächlich mal so Probetraining im Kickboxen gemacht und fand das ganz interessant. Und habe dann durch Zufall über Instagram dann diesen Aufruf gesehen, Project Y. Und ich hatte mich schon bei so ein paar Sachen beworben, so mal so Schauspiel-Ding oder so, dass ich mir dachte, okay, mal irgendwie was Neues ausprobieren. Also und
ganz
sportlich.
Ganz introvertiert bist du nicht.
Nee. Ach echt? Nein. Wie kommen Sie denn da drauf? Wie kommst du da drauf? Nee, also ich bin, sage ich mal, nicht aufs Maul gefallen, wird man so freischnauze sagen. Ja. Und habe mir das eben nochmal überlegt gehabt und dachte mir, ja cool, okay, eigentlich ist das eine mega Sache und ich bin ja doch so nicht introvertiert und denke mir so, ja okay, komm, wir Frauen müssen auch mal zeigen, was wir können. Und dieses Programm hat mich halt einfach voll angesprochen, weil es einfach genau das ist, zu sagen, hey komm, wir sind hier in dem Stadion, sitzen, sage ich mal, 90% Männer. Es kämpfen zum Großteil Männer, also wenn wir vier Frauen heute nicht gekämpft hätten, dann wisst ihr, wie viele Frauenkämpfe heute gewesen wären. Und das ist halt einfach was, wo ich sage, wir müssen da auch ein bisschen zeigen, was wir können, weil ich glaube, dass wir viel mehr drauf haben, als manche glauben und deswegen habe ich mich darauf beworben.
Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall so. Da fällt mir ein, also wir haben bei uns, ich glaube, 99% Männer im Training. Wie sieht es bei euch aus?
Max Sweeney, wie viel? Es kommt ein bisschen auf die Sportart an. Wie viele Frauen haben wir im Training bei uns?
Bei Jiu-Jitsu sind es mehr.
Muay Thai auch
und
sehr
bei den Muay Thai sind normalerweise, a handful in German.
Eine Handvoll.
Von Frauen. Da sind eigentlich immer ein paar Frauen wenigstens auf die Matte. Also es wird schon mehr und mehr auf jeden Fall. Also, ja.
Speziell im MMA ist es aber echt wenig, oder?
Ja.
Das ist immer schwierig.
Also, MMA-Klassen bilden sich wirklich zu 99,9% aus Männern. Okay. Beim Thai-Boxen würde ich mal behaupten 80-20.
Ja, ja.
Und beim Jiu-Jitsu ist es ein bisschen freier, würde ich behaupten.
Glaubst du, es liegt daran, weil die im Jiu-Jitsu halt ein Dings anhaben, ein Gi anhaben? Das hat ein bisschen... Also wir fragen uns halt immer, ne, das ist halt immer speziell, auch die Männer, die kommen oder so. Wenn am Anfang Anfänger reinkommen und du hast wirklich sehr, sehr engen Körperkontakt. Für viele Männer ist das schon nichts, die sagen dann so, nee. Für eine Frau stelle ich mir das noch krasser vor, ne, wo die dann sagt so, und vor allen Dingen, wenn die einen Partner hat und sieht, wie die mit den anderen Jungs auf dem Boden rollt, ist das für manche, also ich komme vom Luther Libre, vom Nogi, für manche kann ich mir vorstellen, dass das doof ist. Also für mich, wie gesagt, ich bin da reingewachsen, für mich jetzt nicht. Ich fand jetzt auch das erste Mal Clinchen mit freien Oberkörper, wo ich in Thailand war, fand ich auch irgendwie komisch, aber man gewöhnt sich halt dran. Also meint ihr nicht, dass es am Gi liegt oder so, sondern an der Sportart im Allgemeinen?
Also ich denke, der Gi spielt schon eine Rolle, dass man sich wohler fühlt, auch wohler als Frau. Mhm. Und ansonsten glaube ich aber, dass der Kampfsport in Deutschland auf dem richtigen Weg ist. Es sind immer mehr Frauen, die trainieren, immer mehr professionelle Gyms, die wirklich freundlich und professionell mit sauberen Anlagen, mit sehr guten Trainern, mit einigen Frauen auf der Matte agieren und dann wird der Sport natürlich auch immer attraktiver für Frauen. Und ist ein toller Sport, auch für Frauen.
Ja, denke ich auch so.
Ich denke, also das ist höchstwahrscheinlich das Essentielle an der ganzen Geschichte. Der Sport geht schon in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass wenn man jetzt zwischen Jiu-Jitsu und Muay Thai den direkten Vergleich nimmt. Ich glaube einfach, dass die Gewalt, ich setze mal in Anführungsstriche, die Gewalt beim Jiu-Jitsu einfach eine andere Form der Gewalt ist. Genau. Es ist so ein bisschen einfach, du kommst in der ersten Einheit. Art, so. Genau, du kommst in dem ersten Training schon direkt ins Sparring und im Endeffekt, wenn du abklopfst, dann ist direkt vorbei. Ja, ja. Und wie willst du jemanden, der zum zweiten Mal in einer Thai-Box-Einheit ist, erzählen, dass er jetzt vorsichtig jemanden zum Gesicht schlagen soll oder dass er jetzt gleich zum Gesicht schlagen wird? Und ich glaube einfach, dass das wirklich die größte Hemmschwelle für viele ist, dann einen Sport wie Thai-Boxen oder dann eben ins MMA zu nehmen. Und deswegen ist der Einstieg ins Jiu-Jitsu leichter. Und selbst wenn man es nur aus einer Selbstverteidigungsperspektive mal nimmt, dann macht Jiu-Jitsu einfach mehr Sinn für eine Frau.
Ja.
Weil du kannst, sind wir ehrlich, du kannst so hart schlagen, wie du willst, gegen einen ausgewachsenen Mann kommst du nicht weit gegen Schläge.
Ja.
Und wenn du aber, und ich möchte nicht sagen, dass Jiu-Jitsu 100% dein Lebensretter sein wird, aber ich denke, dass du mit einem gekonnten Jiu-Jitsu auf einem guten Level dich eher in eine Position bringen kannst, wo du Zeit schinden kannst, dass Hilfe kommt, als mit schlagenden Techniken.
Bring mal auf den Punkt so, ne, wenn dich einer, du kriegst für ein Mädel, die diesen Choke etablieren kann, ne, ohne Sauerstoff geht dir nicht, egal was für ein Bulle du bist. Und wenn du den richtig halten kannst die ganze Zeit, dann ist das schon eine gute Nummer.
Man hat es ja gemerkt, finde ich, jetzt beim Kampf, ich habe den Fehler gemacht, dass ich eben den Arm so hatte und ich hatte den Arm nicht hier. Weil natürlich ist man aufgeregt im Kampf und man möchte alles irgendwie richtig machen und man ist dann so, dass mir wurde eingetrichtert, nie die Position verlieren und ich habe wirklich gut angezogen. Sie hat durchgehalten, durchgehalten und erst, wo ich...
Sie hat schwer Schaden genommen.
Ja.
Du hast einfach
ich habe kurz Moment
Menschlichkeit gezeigt. Einfach. Das ist auch grenzwertig, das muss man auch mal sagen.
Ich hab den Ref gesehen.
Es hätte in die Hose gehen können, auch, aber vielleicht ist es auch in die Hose gegangen. Ich weiß nicht, ob sie verletzt ist. Sie hatte ein ordentliches Pfeilchen und muss das sein. Ja. Ich meine, wir haben mitgemacht, wer bin ich da jetzt was zu sagen?
Ich hab zwischendrin dummerweise, da habe ich gleich Anschluss bekommen, jetzt wirst du dann kurz gefragt, passt noch, wo ich geschlagen habe, passt noch. Und weil sie nämlich kurz Aua geschrien hat, dachte ich mir, okay, eigentlich ist das ja ein Zeichen vom Abbruch.
Aua ist vorbei, Wirbeltest.
Aber zu mir wurde gesagt, es wird abgebrochen, wenn der Ref sagt, es wird abgebrochen. Und ich habe deswegen nur ganz kurz so, fast alles, weil ich mich halt auch irgendwie so... Natürlich tut es mir leid. Also Sandra, nochmal an dich. Ich habe in einem anderen Interview schon gesagt, das ist nicht persönlich. Wir sind in den Ring gestiegen, um uns aufs Maul zu hauen. Und es ging weder gegen dich noch sonst irgendwie, also wirklich ehrlich, es war kein Hass gegen dich noch gegen sonst irgendwas. Es war der Sport, es ging ums Gewinnen. Das ist ja
immer der Sport, das darf man nicht vergessen. Du gehst da rein und also die Leute, mit denen ich damals im Kickbox am meisten gehauen habe, waren auch die meisten mit den Leuten, mit denen du die beste Basis hast. Und jetzt gehen wir mal rein, das ist nämlich arschkalt. Ja. Hier draus. So, nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ihr habt wirklich einen super Job gemacht. Ey, Respekt dafür.
Dankeschön.
Ja, ciao.
Ja, die Kämpfe gingen dann so weiter. Wir haben dann in der Presse launched Platz genommen und haben uns dann die ganzen Kämpfe soweit bis zum Schluss reingezogen. Die Jungs von Fighting.de waren da, auch MMA ohne Maske war da. Wir haben einige Kontakte knüpfen können. Hier Lady Hammer Official war da, meiner Meinung nach ziemlich genervt. Also ich weiß nicht, komisch. Ring Life war da, den haben wir auch vorab schon in der... in so einer Einkaufsmall gesehen mit Security, okay. Und dann mein Eintracht-Freund Basti Red, für die Leute, die noch früher die Empfehlung, diesen Jingle im Ohr haben, gute. Und jetzt kommen die heutigen Empfehlungen, werden euch präsentiert von Basti Red. Das ist eigentlich der Herr, der damals die Stimme oder mir das Jingle eingesprochen hat. Für die Leute, die mit Eintracht Frankfurt ein bisschen was am Hut haben, werden um diesen jungen Herrn nicht herumkommen, denn der ist sehr aktiv. Podcaster vom Podcast 93, ist beim HR-Rundfunk, ist beim HR-Fernsehen, ist Moderator von Verurteilt mit Heike Borufka und auch von Fußball 2000, Eintracht Frankfurt Fußball-Podcast auf YouTube und auf YouTube. Und der saß hinter uns mit seiner Freundin und die Kämpfe gingen los. Und als announced worden ist, also ich sag mal so, die letzten vier Kämpfe, da wurde es richtig laut. Die anderen Kämpfe vorab, da war es ziemlich leise. Da hätte man wirklich eine Münze auf den Boden fallen hören. Aber die letzten vier, fünf Kämpfe waren schon, da hat sich schon die Lautstärke gesteigert. Man konnte natürlich auch schon sehen, wer natürlich für Eckerling da war. Ich sag mal so, 90%, 95% waren für Eckerling da. Cater hat gute Stimmung gemacht, hat Jungs aus Belgien mitgebracht. Also die letzten vier, fünf Kämpfe waren schon richtig geil, auch von der Stimmung her. Und das ist das, was ich Chris gesagt habe, als wir da hingefahren sind. Ich habe gesagt, ich glaube, dass es in Frankfurt ziemlich voll wird, weil gerade so Städte wie Frankfurt oder Köln, die feiern ihre Lokalpatrioten. Das war in Köln bei Dennis Ilbay, das war in Frankfurt jetzt mit Christian Eckerlin. Für Leute, die vielleicht ein bisschen fußballaffin sind, die können das vielleicht nachvollziehen, wenn ich sage, weiß ich nicht, Schalke spielt gegen Dortmund. Also da ist die ganze Stadt steht hinter Schalke und die ganze Stadt Dortmund steht hinter Dortmund. Das ist so diese Verbundenheit. Und das hast du in so Städten wie Frankfurt und Köln halt. Deswegen war mir von vornherein klar, wenn Eckerlin einläuft, wird die Halle abgerissen. War auch definitiv der Fall. Also es war wirklich mega geile Stimmung. Und dann wurde natürlich announced, dass Eckerlin im Oktober gegen Christian Jungwirth kämpft. Und da drehe ich mich zu Basti um und Basti zeigt nur so seinen Unterarm und sagt, ich habe Gänsehaut. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir vorher noch ein Interview geführt mit dem Basti in dieser Pressehalle, die momentan dann so ein bisschen frei war. Deswegen war der Sound eigentlich ganz okay. Und da haben wir schon so ein bisschen spekuliert, weil in dieser Pressehalle, das war nicht gerade geschickt gemacht, lagen diese Interviewkarten. Wisst ihr, wenn ich mich an so einem Tisch setze und dann wird vorne die Namenskarte aufgestellt, also würde ich jetzt hier an so einem Pressetisch sitzen, steht dann vorne Rufen Frank. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Namenskarten, die lagen da hinten rum, unter anderem Max Koga. Und Max Koga, der ja bekanntlich auch aus Frankfurt ist, ist eigentlich nicht bei Octagon, kämpft eigentlich bei NFC. Also wurde da schon spekuliert und wir haben, während wir dieses Interview geführt haben, hat Chris diese Karte gefunden und ich spiele jetzt mal das Interview mit Basti Red ein.
Die Oldschool-Hörer von unserem Podcast werden die Rubrik noch Empfehlung kennen. Das ist die Stimme. Basti Red, Frankfurter Legende hier. Wir sind in Frankfurt und wie ihr natürlich jetzt so ein bisschen mitbekommen habt, ist das mit den Interviews hier ein bisschen mau. Wir können nicht da unten in den Katakomben, wie wir sonst gewohnt sind.
Spätestens jetzt mitbekommen habt, sind die Interviews wirklich mau, wenn ich jetzt hier stehe.
Nee, wirklich. Die Stimmung in Frankfurt, ich meine, du kommst aus Frankfurt, du wohnst hier in Frankfurt. Erzähl doch mal, wie ist die Stimmung hier in Frankfurt, gerade was so der Eckerling angeht?
Also die Stimmung ist brutal. Letztes Mal ist hier die Festhalle echt weggeflogen, als er hier gewonnen hat. Und gerade mit Hinblick darauf, dass das jetzt bald auch noch im Waldstadion stattfinden soll, merkst du schon so einen gewissen Hype, was das betrifft. Also Frankfurt hat in der Vergangenheit es nicht immer geschafft, dass irgendwie alle, die irgendwo unterwegs sind, egal aus welcher Szene, sich gut vernetzen. Aber ich habe das Gefühl, das löst sich gerade auf. Eckerlin war letztens auf dem Vega-Konzert. So langsam connected Frankfurt sich ein bisschen. Und ich finde, das merkst du in Frankfurt, dass quasi so ein ähnlicher Spirit entsteht, wie es dann so ein bisschen bei der Eintracht ist. Dass quasi Eckerlin kämpft und dann steht Frankfurt hinter Christian Eckerlin.
Wir sind hier hingefahren und ich hab zum Chris gesagt, ich glaube, dass es heute ziemlich laut wird, weil man, wie gesagt, man kennt es von der Eintracht, wenn die Eintracht hier spielt, es ist extrem, immer gute Stimmung, immer laut. Und gerade wenn dann so ein Lokalpatriot hier kämpft, gerade Eckerlin. Wir hatten vorhin noch schon ein bisschen gesprochen, glaubst du, dass Eckerlin auch im Waldstadion im Oktober auflaufen wird oder wie sind deine Prognosen?
Muss eigentlich. Schon, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wenn das in seinem Stadion in Anführungszeichen passiert, dass er da nicht dabei ist. Will ich mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt der Abend heute schon ein bisschen Aufschluss darüber, gegen wen das sein wird und ob das sein wird. Also ich glaube, jeder, der gehört hat, dass Octagon das im Waldstadion macht, geht fest davon aus, dass Eckerlin noch dabei ist. Aber wissen tue ich es auch nicht.
Jetzt habe ich gehört, ist eine Theorie, der Club von Max Koga heißt Pik Dame. Und die Verantwortlichen von Octagon, die hatten letztens ein Video und hatten ein Shirt an von Pik Dame. Jetzt ist die Frage, er ist ja nicht eigentlich bei Octagon, wechselt er vielleicht zu Octagon? Chris, was sagst du? Daumen hoch, Daumen runter? Hast du da so eine Idee vielleicht, dass Max vielleicht sogar im Waldstadion im Oktober sein könnte?
Also ich glaube, das könnte Octagon auf jeden Fall helfen, dieses Stadion noch voller zu bekommen, weil Max Koga war ja hier in der Ballsporthalle letztens und da hattest du schon im Vorfeld auch bei den Veranstaltern schon so ein bisschen das Gefühl, dass immer hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde, ey, diese Halle ist zu klein für Max. So, du hast bei Max Koga, definitiv. Du hast bei Max Koga Kampf auch irgendwie so einen Spirit gehabt, dass du ganz Frankfurt schon ein bisschen elektrisiert hast. Du hast eine schöne Aftershow-Party in der Pik Dame dann gehabt und ich glaube, wenn er auch noch auf die Karte kommen würde.
Plus der Lister.
Dann hast du vielleicht wirklich ein Event, der dich ausverkaufen lässt, was halt, glaube ich, im MMA-Bereich in Deutschland schon eine krasse Geschichte wäre.
Ja.
Ich will das auf jeden Fall. Max, wenn du das hier hörst.
Bitte, Alter.
Unterschreib.
Na?
Vor allem, da ist da noch drei Frankfurter Kämpfer im Waldstadion. Optimal. Ja. Wirklich?
Ja.
Der Chris sagt, da vorne liegt ein Namensschild von Max Koga. Also wer weiß, was der Abend heute noch so bringt. Wir sind gespannt. Wir haben gerade den Kampf gesehen, Holzer gegen den Finn. Beide wirklich auf Augenhöhe. Wirklich beide gute Striker, aber Holzer, a.k.a. Stifler, hat ein grandioses Finish hingelegt. Wir können leider nicht von drin irgendwie großartig Videos machen oder uns sehr unterhalten. Es ist sehr laut. Es ist wirklich sehr laut. Und wenn das Waldstadion ausverkauft wird, wie viel haben wir jetzt? 55?
Also ich glaube, 55.000, wie das dann genau aufgebaut ist, wird man sehen. Das kannst du ja irgendwie so ein bisschen rumbasteln. Aber wenn du da über 50.000 Leute hast, dann ist das, glaube ich, schon nochmal krasser. Wenn man gerade weiß, was hier schon mit 10.000 Leuten abgeht. Ich bin jetzt ehrlich gesagt hyped. Jetzt haben wir uns hier in so einen Rausch geredet, wenn Max Koga auch noch auftaucht. Ich schreibe ihm jetzt gleich.
Und wenn die Eintracht morgen auch noch gewinnt, ist auch noch mal, da bist du auch noch mal im Rausch.
Vielleicht brauchst du gar nicht zu schreiben, vielleicht wirst du das gleich erfahren.
Ja,
ich will, dass er mir das persönlich sagt. Max, Digga.
Ja, und der Traum ist in Erfüllung gegangen. Es wurde announced, dass Christian Jungwirth gegen Christian Eckerling im Oktober im Waldstadion in Frankfurt vor 55.000, wenn alles ausverkauft wird, oder 57.000 mittlerweile, wir haben ja angebaut, kämpfen wird. Was ein Meilenstein ist. nicht nur in der MMA-Szene, sondern auch für diese Athleten, für diese Kämpfer. Jetzt habe ich überlegt, Christian Eckerling war auf dem Weg zum Profifußballer. Ich glaube, er war schon Profifußballer, aber sein Traum war es, immer bei der Eintracht zu spielen, was er leider nicht geschafft hat. Deswegen ist es für ihn ein persönliches und ein emotionales Highlight. Und Christian Jungwirth, meine ich, war sogar beim VfB Stuttgart. Ich weiß nicht, ob er Torwart war oder Spieler. Korrigiert mich. Ich habe da jetzt auch keinen Nerv nachzurecherchieren jetzt. Aber Stuttgart und Frankfurt haben, wie soll ich das sagen, ja, jetzt keine Fanfreundschaft, sondern schon ein angespanntes Verhältnis, diese Fanbases gegeneinander. Und jetzt kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn die Vereine, so hat es sich für mich angehört, mit im Boot sind, dass Stuttgart und Frankfurt, also Stuttgart und Eintracht, der VfB und die Eintracht, das auch ein bisschen promoten und dass dann wirklich Auswärtsfans anreisen werden. Wie das Ganze jetzt gehandhabt wird, weiß ich nicht. Ich finde es zum einen einen supergeilen Schachzug, den Verein auch mit reinzuholen, die Fans auch damit reinzuholen, die Stimmung auch damit reinzuholen, weil ich glaube, jeder, der mal im Fußballstadion gewesen ist, weiß, was da für eine Stimmung herrscht. Abgesehen jetzt von Leuten, die, Hoffenheim, Wolfsburg, Augsburg oder Leipzig-Fans sind, ne? Oder so Plastikvereine. Ihr wisst nicht, wie es ist, aber wirklich richtig geile Traditionsvereine, wo das Haus voll ist. Ihr wisst, wie da die Stimmung ist. Und ich habe mir dann aber nochmal so im Nachhinein überlegt, weil ich weiß ja, wie die Medien sind. Ich weiß ja auch, wie die Polizei und wie die Politiker sind. Gerade wenn es so um so, ja, die Politik nennt es gern Risikospiele geht. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Natürlich gibt es Hampelmänner und Idioten auf jeder Veranstaltung und vielleicht auch im Fußball auch, weil Fußball jetzt keine Randsportart ist, sondern ein Breitensport, dass die Vermutung im Raum liegt, aber ich hoffe, ich irre mich, dass dann sehr viele Idioten auch anreisen werden und dass, ja, so, sag ich jetzt mal, so eine kleine Hooligan-Szene sich darauf schon ziemlich freut. Ich meine, die kommen nicht zum Spiel, wo der Ball von links nach rechts gespielt wird, sondern die kommt zu einem Kampf, wo die Fäuste von links nach rechts fliegen. Und das zieht natürlich dann auch wieder eine andere, sind wir ganz ehrlich, Zuschauerschaft an. Meine Bedenken, und auch wenn es nur ein kleiner Prozentteil ist, und ich hoffe, ich liege falsch, ist, dass es so ein bisschen wieder negativ ausgelegt wird, was den Fußball, die Fußballkultur angeht und was MMA angeht. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich jetzt nicht gut erklären, aber ich versuche das mal so zu erklären. Spielt Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart und es gibt da Auseinanderschreitungen, dann wird immer sofort alles auf die Vereine geschoben, auf den Fußball geschoben, auf die Fans geschoben. Und wir wissen, was MMA damals für ein Standing hatte. Und meine Befürchtungen könnten sein, dass das so ein bisschen bestimmte Parteien, bestimmte Politiker, bestimmte Medien nutzen, um mal wieder für schlechte Stimmung zu sorgen. So möchte ich sagen. Aber ich hoffe, ich liege falsch. Ich wünsche wirklich zu 1000%, dass das ein wirklich geiles Ding ist und dass wirklich das Stadion voll ist und ein mega geiles Event ist. Und dass der Sport, der MMA-Sport, dann auch auf eine andere Stufe wieder gehoben wird. Weil das ist wirklich in Deutschland ein Meilenstein, kann man wirklich sagen. Es ist wirklich ein Meilenstein. Chris und ich denke mal, wir werden bei so einem Ereignis auch wieder vor Ort sein. Ich kann euch aber nicht sagen, ob es dann in Zukunft aber auch das letzte Octagon-Event war. Weil wenn diese Restriktionen bestehen bleiben, dass wir nicht mehr unten in die Katakomben können und dürfen, dann macht es für uns wirklich wenig Sinn. Und Chris hatte letztens auch schon mit mir gesprochen. Ich denke mal, dass wir dann auch jetzt mal nicht mehr so viel in die MMA-Schiene gehen, weil es gibt genug MMA-Podcasts, sondern wir werden dann einfach mal auf irgendwelche Muay Thai-Events auflaufen oder auf Judo-Events auflaufen und da mal mit den Leuten sprechen. Jiu-Jitsu ist, glaube ich, jetzt hier bald in Gelsenkirchen oder Essen. Und das wollen wir auch mal machen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in Zukunft weiter, es sei denn, es gibt irgendwie ein geiles Event bei Octagon oder geile Kämpfer dann, aber ich glaube nicht, dass das in Zukunft jetzt wir weiter in Anspruch nehmen werden. Muss ich mit dem Chris abstimmen. Ich lasse es euch jetzt erstmal nur so wissen. Ja, und dann kam natürlich, nachdem die ganzen Kämpfe vorbei waren, sind wir zur Pressekonferenz rübergegangen und da war es auch ziemlich unorganisiert, bin ich ganz ehrlich. So viele Kämpfer, die da gekämpft haben, konnten natürlich nicht an einem Tisch Platz nehmen. Deswegen hat man das in drei Kategorien oder in drei Zeitepochen aufgeteilt. Das heißt, man hat den die ersten Leute hingesetzt, dann wurden Fragen gestellt und dann kamen die nächsten Kämpfer und dann wurden wieder Fragen gestellt, bis hinterher Christian Eckerling kam. Aber die ersten haben sich hingesetzt und ein Reporter hat dann fünf Fragen hintereinander gestellt und dann hat der Organisator gesagt, danke, die nächsten. Und dann sind alle Kämpfer aufgestanden und die nächsten haben sich hingesetzt. Und wir hatten gar nicht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann habe ich es aber soweit gecheckt, auch beim zweiten, ey, da ist immer nur einer oder zwei, die Fragen stellen. Und dann wird direkt die Mannschaft ausgetauscht. Deswegen habe ich meinem Vormann dann direkt auf die Schulter geklopft und habe gesagt, komm, gib mal rüber das Mikrofon und Chris und ich stellen jetzt mal ein paar Fragen. Und, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber Chris hat so eine geile Frage gestellt. Da habe ich mit meiner linken Faust so gegen seinen Oberschenkel so nach dem Motto, geile Frage. Deswegen spanne ich euch jetzt nicht auf die Folter und spiele jetzt einmal die Pressekonferenz ein von Christian Eckerling und ja, uns beiden, wie wir Fragen stellen. Ne? Film ab.
Eine Frage an Christian Eckerlin. Bis Oktober ist ja noch eine Zeit hin, aber kann man schon sagen, dass es sportlich und emotional so dein Highlight in deiner Karriere ist?
Ja, ganz klar. Ich meine, ich kann mich wiederholen noch 100 Mal. Für mich ist das das Größte. Ich gehe regelmäßig ins Stadion, ich gucke die Eintracht. Ja, es gibt eigentlich, ich glaube, andere Leute würden danach aufhören, wenn sie da gekämpft haben, aber ich habe noch einiges vor mit Octagon. Aber es wird auf jeden Fall das Highlight in meiner Karriere sein. Das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich muss natürlich auch sagen, dass Octagon die Eier dazu hat, das zu machen, das darf man auch nicht unterschätzen. Keiner hat es hier je gewagt, überhaupt nach Frankfurt zu kommen, in die Festhalle, die haben es nicht geschafft. Wir waren jetzt hier, glaube ich, das vierte, fünfte, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe jetzt dreimal hier gekämpft. Ja, für mich ist das einfach ein Wahnsinn. Aber das kommt jetzt erst alles. Ich habe die ganze Zeit auf heute hingearbeitet, was danach kam. Daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Man hat es im Hinterkopf gehabt, dass das Stadion-Event natürlich kommt. Aber ich glaube, das kommt jetzt erst so die nächste Woche. Erstmal runterkommen, ein paar Bier trinken, einen kühlen Kopf wieder bewahren. Und dann geht es auch bald wieder in die Vorbereitung. Und ich freue mich sehr auf den 12.10.
Christian, an dich. Also für mich war es jetzt von den Kämpfen, die ich von dir gesehen habe, auf jeden Fall der absolut taktisch klügste und disziplinierteste geführte Kampf, den ich überhaupt gesehen habe. Das war von vorne bis hinten so gut durchdacht und so, also der Gameplan ist, glaube ich, voll aufgegangen, oder?
Ja, das ist eine geile Frage, eine gute Frage. Ich muss meinem Coach Wally dafür danken, wirklich sehr, sehr viel Arbeit, viel Zeit investiert. Er hat gesagt, der Chap ist der Key und das haben wir heute gezeigt. Bei Apollo war es so, wir haben auch das gut durchgespielt, aber es war ja nach einem Jahr Pause, dann auch 20.000 in der Halle und so, dass gegen so einen erfahrenen Gegner ist ein anderer Kampf gewesen wie jetzt gegen Miro. Miro war ein absoluter Top-Athlet, war immer gefährlich bis zur letzten Sekunde, aber ich glaube, so durch meine präzisen Chaps und so weiter, habe ich ihn aus seinem Spiel gebracht. Er hat mich versucht, in seinen Kampfstil reinzubringen, aber ich habe es mir wirklich von Anfang an, wir haben es über Wochen, über Monate trainiert, nicht aus der Ruhe bringen lassen, immer weiter die Linie durchzuboxen, so wie wir es gemacht haben. Und der Gameplan ist voll aufgegangen heute.
Ja, perfekt, weil er hat ja wirklich einige starke Bomben noch rausgehauen, wenn da eine von richtig gesessen hätte.
Ja, genau. Ja, wir haben auch zwei, drei richtig gesessen, die haben mich schon durchgeschüttelt, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin zwar gut aus dem Kampf, ich habe keine Verletzungen, keine Schramme, aber er war bis zur letzten Minute gefährlich und dann habe ich mir gedacht, okay, wir verlagern das auf den Boden und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt ist der Ofen aus, aber trotzdem war ein ebenbürtiger Gegner und vielen Dank an Miro, dass er den Kampf hier in der Höhle des Löwen angenommen hat. Vielen Dank.
Danke.
First question mine is for Agi Sadar.
Ja, und so ging dann auch ein Abend zu Ende. Chris hat hinterher gesagt, ich habe jetzt nicht viel von Frankfurt gesehen. Wir haben eigentlich noch mit einer Aftershow-Party gerechnet, aber die war auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gegeben. Wir haben hinterher gesehen, als wir dann Uber genommen haben, dass die da ein paar Leute im Hotel unten an der Hotelbar waren. Und dann, ja, was machen zwei Gelsenkirchener Assis? Die gehen dann gegenüber vom Hotel in die Esso-Tankstelle und holen sich da ein Heineken, ein Bier und trinken es auf dem Zimmer. Das war unser Ereignis in Frankfurt. Und dann sind wir morgens natürlich nach einem guten Frühstück wieder zurückgefahren. Aber dank modernster Technik schalte ich jetzt mal eben rüber und die letzten Worte hat der Chris. Ich will euch aber nur noch sagen, die nächsten zwei Folgen werden zwei Gäste da sein. In der nächsten Folge wird Mr. Knochenbrecher da sein. So heißt er auf Instagram. Ein Physiotherapeut und Chiropraktiker hier aus dem Ruhrgebiet mit einer eigenen Praxis. Und wir reden über Faszien, über Bandscheibenvorfälle, über chronische Erkrankungen und über Sportverletzungen und was ihr dagegen tun könnt und müsst. Und es ist ein sehr positives Gespräch. Und dann ist der Chris dann auch bald wieder hier und dann sitze ich auch nicht mehr hier alleine. Ne? Ansonsten würde ich sagen, schalte ich jetzt mal rüber zum Chris. Ich verabschiede mich schon mal bei euch. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder und haut rein. Peace, God.
Hallo, liebe Hyänen. Viele Grüße aus dem sonnigen, echt sonnigen Sardinien. Ich hocke gerade draußen und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Da bin ich, so, ein bisschen. Da, mein Gemach, in dem ich alle Nächtige. Ich habe gerade erfahren, dass unsere Aufnahmen von Octagon nichts geworden sind. Haben wir das falsche Material dabei gehabt. Das ist natürlich doof. Und es war auch sehr laut. Also hier mal mein kleines Fazit, damit wir so ein bisschen was in der Folge voll machen können. Also, die Fahrt nach Frankfurt war echt witzig. Wir sind gut durchgekommen, hat echt Bock gemacht. Wir waren hoch motiviert. Die Halle in Frankfurt ist schon richtig gut, also diese Festhalle. Aber ey, ganz ehrlich, Leute, wenn da im Sommer irgendwas sein sollte, geht da nicht rein. Ey, das ist so, war jetzt schon so mega heiß in dem Bau. Also das ist ja so eine Art schneller Brüter. Das ist ja unglaublich. Also wir waren dann vor Ort und haben wie immer da dieses ganze offizielle Programm da mitgemacht und haben uns unsere Karten, Bändchen und dergleichen geholt, sind dann rein, haben vorher schon ein paar Leute getroffen, haben mit denen auch Termine gemacht hier. Liebe Grüße an Marcel Grawinski oder Mohamed Grawinski und an die Jungs von der Fight School Hannover und ja, noch so ein paar andere Jungs, die wir getroffen haben, Dennis Ilbay, und wollten dann mit denen auch noch Interviews führen, aber das war einfach nicht mehr möglich. Uns wurde, also der sämtlichen Vertretern der Presse wurde untersagt, da in die Katakomben zu kommen. Ich verstehe es ein bisschen, wenn die Fighter da ihre Ruhe haben wollen. Ich hoffe, es war jetzt nur, weil es so ein besonderer Kampfabend war, weil eben Christian Eckerlin da gekämpft hat und weil es ja darum ging, auch später diesen Fight in der, oder diese wahnsinnige Veranstaltung im Waldstadion, beziehungsweise heißt das jetzt irgendwie Deutsche Bankstadion oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall in dem Fußballstadion zu promoten. Und da muss Christian Eckerlin natürlich ein Zugpferd sein und Max Koga war da, der dann auch kämpft. Der Stefan Pütz hat seinen Rücktritt vom aktiven Kampfsport erklärt. Was ich so gesehen habe, ist vielleicht, vielleicht sieht man Daniel Weichel. Also Daniel, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da deinen Rücktritt vom Rücktritt erklärst, wenigstens für diesen einen Kampf, weil ich glaube, als Kampfsportler oder wenn man im MMA ist, das ist die weltgrößte Veranstaltung im MMA. 55.000 in einem Fußballstadion, das gab es noch nie. Und Octagon Deutschland, Octagon MMA, den muss man halt einen riesen Respekt zollen. Die Eier muss man erstmal haben. Und das ist ein Originalzitat von Christian Eckerlin von der Pressekonferenz. Also, das ist schon ein ganz großes Kino. Ansonsten war es eine gute MMA-Veranstaltung. Ich fand Köln und Oberhausen tatsächlich ein bisschen besser, auch von den Kämpfen. Max Holzer hat einen super Fight hingelegt, sein Gegner auch. Max Holzer hat im Endeffekt dann das bessere Ende für sich gehabt mit der schönen Submission zum Schluss. Christian Eckerlin mit einem sehr, sehr diszipliniert geführten Kampf und komplett nach Drehbuch von seinem Trainer. Sehr diszipliniert, sehr, sehr ständig gehalten, hat sich nicht aufs Gebrawler eingelassen von Miroslav Brosch. Miroslav Brosch, ein Bombentyp, ein super Sportler, sehr emotional in der Pressekonferenz. Und der Mann hat echt viele Schläge genommen und der Typ ist wirklich ein knüppelhartes Biest. Und ich finde es auch schade, wenn er wirklich jetzt in sein Retirement, also wenn er in Rente geht, weil ich glaube, der hat noch 2, 3 gute Kämpfe drin. Das sollte er, glaube ich, noch machen. Und ich glaube, Octagon würde ihm auch die Chance geben. Und ansonsten hatten wir einen geschmeidigen Abend noch. Also wir haben uns noch ein warmes Bier an der Tanke geholt, haben im Hotel noch so ein bisschen den Tag Revue passieren lassen und sind dann nächsten Morgen gut gelaunt nach Hause gefahren. Beastie Boys. No sleep till Brooklyn. Ja, wie gesagt, schöne Grüße. Guckt euch nochmal an. Ist toll hier. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ciao.